Und in meinem Bereich, sage ich mal, kommt es jetzt wieder ein bisschen mit dem partizipierenden Leadership-Style zusammen. Da habe ich natürlich auch Verantwortung. Es gibt einen verantwortlich für Sales, es gibt einen verantwortlich für Mechanik, es gibt einen verantwortlich für Service und so weiter. Ja. Und grundsätzlich haben wir damit unseren gesamten Geschäftsbereich abgedeckt. Aber gerade in einem technischen, in einem Projektgeschäft, ja, kann ich das nicht immer so ganz scharf voneinander trennen und will ich auch gar nicht voneinander trennen. Sondern da geht es schon für mich, sage ich mal, ein Stück weit um das Führungsteam, dass wir als Team eine Verantwortung haben. Die Letztverantwortung liegt ganz klar bei mir. Ja, das kann ich auch nicht delegieren, aber ich erwarte schon ein Stück weit und versuche das auch zu leben, dass wir da hinter den Entscheidungen auch gemeinsam zu stehen. Ja. Deswegen auch die Diskussion, was wir schon vorher diskutiert und was manchmal mühsam ist.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen und hallo, servus Thorsten.
Servus Peter, grüß dich. Schön dich zu sehen. Kurz vorm Wochenende, wie geht's dir?
Kurz vorm Wochenende, ja, Freitag 19 Uhr. Gute Wochen gewesen, durchaus anstrengend, aber passt alles wunderbar. Hoffe bei dir auch.
Du, bei mir großartig. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht über Urlaube und Sport und sonst was zu reden. Und du hast versprochen, du hast sowieso ein super Intro. Und vorab möchte ich was teilen, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Was mein persönliches Highlight in den letzten 10 Tagen war. Ich war mit meinem Sohn den ersten Anzug seines Lebens kaufen für seinen Matura-Ball, der in 2 Wochen stattfindet, für alle Hörer in Deutschland. Abitur heißt das bei euch. Und ja, für mich eine super coole Sache. Ich habe erst gedacht, naja, gehst halt einkaufen. Und während wir so dabei waren, habe ich gedacht, hey, was ist das eigentlich für ein cooler Moment? Vor 17 Jahren ist der Bursche auf die Welt gekommen und jetzt schreitet er mit großen Schritten Richtung Matura. So für mich als Papa sensationell. Also mein persönliches Highlight aus der letzten Woche.
Sehr cool. Bei dir. Fantastisch. Du, wie gesagt, brav gearbeitet, das ein oder andere spannende Thema bearbeitet und in dem Zusammenhang auch so ein bisschen Einleitung für den heutigen Podcast. Ich habe gestern einen Termin gehabt mit einem Kunden. Und dieser Kunde ist in Deutschland, will Teile seiner Fertigung in den Osten Europas verlegen und sucht dafür einen passenden Partner. Und wir dürfen ihn da bei der Suche nach diesem Partner unterstützen. Hatten dann gestern einen Termin mit dem Kunden und haben eine Liste von möglichen Lieferanten diskutiert und haben uns überlegt, nach welchen Kriterien wir diese Lieferanten bewerten können. Klassische Management-Kriterien mit Punktevergabe, Organisation des Unternehmens, wie schaut die Projektorganisation aus, wie schaut es Richtung Qualitätsmanagement aus, nach welchen ISO-Normen wird gearbeitet. Ich glaube, ihr kennt das. Also quasi der Versuch, mit Management-Werkzeugen die Management-Fähigkeit eines Unternehmens zu bewerten. Irgendwann hat dann der Geschäftsführer unseres Auftraggebers gesagt, ja, eigentlich braucht man jemanden, mit dem wir halt auch wirklich gern zusammenarbeiten wollen. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, gell, das ist genau der Punkt. Strategie des Unternehmens, gut und wichtig, Organisation, gut und wichtig. Aber was halt wirklich entscheidend ist, ist die Kultur. Und da ist halt wiederum das Thema Leadership ganz wesentlich. Und da habe ich mir gedacht, das passt ganz gut zu unserem heutigen Gast, weil ich weiß, dass er mit dem Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sehr viel zu tun hat und dass die zum Glück, muss man sagen, auch sehr oft wichtiger sind als der Preis. Thorsten, wen haben wir denn heute bei uns?
Ja, danke für die sensationelle Überleitung. Ist halt doch ein People-Business, ne? Ja, wir haben jemanden, der da wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann, glaube ich, weil der sein ganzes Berufsleben in ganz technischen Branchen, technischen Unternehmen verbracht hat, die zumindest vordergründig genauso ticken, wie du das gerade beschrieben hast. Wir haben hier den Vice President Test Systems and Testing bei der ZF Group. Durchaus ein Schwergewicht in der europäischen Industrie. Thomas Trebitsch ist bei uns. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Servus Thomas, grüß dich. Es freut mich sehr, dass wir uns wieder mal sehen. Wir haben ja vorher schon gesprochen, wir kennen uns durchaus schon mehr als 10 Jahre, sind uns immer wieder mal beruflich über den Weg gelaufen. Cool, dass du bei uns im Podcast bist heute.
Ja, sehr gerne.
Ja, freut uns wahnsinnig. Und ich glaube, das wird so ein bisschen auch ein Thema sein, wie ticken technische Branchen, tut sich da was, welche Rolle spielt Leadership? Du hast eine ganz lange Karriere schon hinter dir. Hol uns mal ab, wer bist du, wo hast du gearbeitet, wo bist du jetzt? Ich glaube, du bist nicht in Friedrichshafen, wo man dich vermuten könnte. Erzähl uns mal ein bisschen was von dir.
Ja, also danke schön für die tolle Einleitung. Da sind schon ein paar Stichworte gefallen, die natürlich bei mir schon eine gewisse Resonanz bringen. Ja. Mit dir vielleicht angefangen, Thorsten, dein Sohn, 17 Jahre, meine beiden Söhne, Zwillinge, kommen jetzt auch bald in das 18. Jahr. Also ich habe auch schon das Thema Maturaball anzukaufen, Tanzabende und so weiter. Also bin privat in einer ähnlichen Phase. Bin jetzt so Mitte 50, ja, und mit Mitte 50 hat man schon einiges in der Karriere durchgemacht, ja, und da Peter haben wir uns ja schon das eine oder andere Mal getroffen, beziehungsweise auch einen Teil gemeinsam auch verbracht, bis zu einem gewissen Maß, ja. Wo bin ich jetzt derzeit beruflich unterwegs? Bin derzeit auf der anderen Ecke von Deutschland, nicht in Friedrichshafen im Südwesten, sondern im Südosten. Ich bin derzeit am Standort in Passau, ein wunderschönes Fleckchen in südlichen Bayern, eine ganz liebe, nette kleine Stadt, die Drei-Flüsse-Stadt, wie sie auch bekannt ist. Ja, und bin dort bei der ZF-Gruppe verantwortlich für den Bereich Prüfstandsbau und gleichzeitig auch für den Bereich Testing, der dort in Standort auch in Passau stattfindet mit roundabout 35 Prüfständen. Ja, das ist so ein Bereich mit ungefähr 700 Mitarbeitern, knapp so an die 220, 230 Millionen Euro Umsatz. Und da machen wir Prüfsysteme für die Automobilindustrie, verschiedene Kunden, aber auch Reifenindustrie und andere Industrien, die Prüfstände benötigen.
Sehr gut, sehr cool und sehr spannend und wirklich interessant, wie sie da deinen Weg entwickelt hat. Thomas, wir machen ja In-Control-Leadership und damit geht meine erste Frage natürlich auch ein bisschen Richtung Leadership-Stil. Ich kann mich erinnern, wie ich dich eingeladen habe in den Podcast, hast du gesagt, ja, Leadership, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich durchaus schon sehr intensiv beschäftigt. Vielleicht mal ganz, ganz allgemein, wie würdest du deinen Leadership-Stil beschreiben? Was ist dir da wirklich wichtig?
Gut, vielleicht dann noch einmal ein Stück weit auch ausgeholt. Ich bin ja von der Ausbildung her Techniker, habe meine Karriere nach der Bulme HTL, vielleicht für den einen oder den anderen ein Begriff, in der Elektrotechnik abgeschlossen und bin dann eigentlich so als Messtechniker und Prüfstandstechniker eingestiegen. Das heißt, ich bin wirklich, sage ich mal, ganz unten auf der technischen Ebene eingestiegen, habe Messgeräte gebaut, appliziert, habe Regelungssysteme eingestellt, habe das eine oder andere Getriebe auch zerstört, weil die Regelung geschwungen hat. Das heißt, ich bin wirklich ganz unten unter Anführungszeichen eingestiegen und habe mich dann schon über die verschiedenen technischen Rollen von Planung, Projektleitung dann Stück für Stück so, wenn man so will, ins People-Business hineingearbeitet. Ja. Erster Schritt war natürlich das Thema Projektleitung. Und da ist man ja in der Matrix so zwischendrin, zwischen Kunde und zwischen Projektteam, zwischen Fachbereichsleitern oder Abteilungsleitern und Projektteam und Kunden. Also man ist da praktisch eigentlich mittendrin im Spannungsfeld von den verschiedenen Kräften. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Schulen, die man da mitmacht. Wie kann man da Menschen mitnehmen? Ja? Wie baut man ein Team zusammen? Ja? Ich war immer sehr techniknahe, bin es auch nach wie vor, habe aber schon auch immer ganz gern mit den Menschen gearbeitet, mit dem Projektteam gearbeitet. Und für mich war das immer so ein bisschen so ein Energieschub oder Motivationsschub, wenn man merkt, dass es jetzt in einem Projektteam so ein Spirit zusammenkommt, ja, so ein Teamgeist zusammenkommt. Ne? Also das ist wirklich, da hat man fast das Gefühl, es kann nichts schiefgehen. Ja? Die Leute arbeiten gern zusammen, die eine Diskussion gibt die andere Diskussion, da kommen Ideen, da kommt da Energie zusammen und das läuft. Ja. Und das ist das, was mich eigentlich immer am Projektmanagement fasziniert hat oder gefallen hat und wo ich auch immer viel Energie mitgenommen habe. Ja. Also wo man dann nicht um 5 am Abend nach Hause geht, sondern da ist es halt einmal 7, da ist es auch 8. Da kann es durch einmal noch einmal später sein. Das merkt man gar nicht, weil man so im Flow ist. Und was ich da, glaube ich, auch gelernt oder mitgenommen oder was auch da meinen Stil letztendlich geprägt hat, ist, man nennt es, glaube ich, in der Lehrsprache partizipierender Leadership-Style. Also mein Ansatz ist immer, die Leute mitzunehmen. Ja. Natürlich, in meiner jetzigen Rolle habe ich gewisse, unter Anführungszeichen, per Definition gegebene Macht. Ne. Ich habe ein Team, das gehört organisatorisch mir, damit kann ich gewisse Entscheidungen treffen. Aber um das geht es mir eigentlich nicht, sondern es geht mir darum, die Leute mitzunehmen. Ja. Und deswegen versuche ich das auch immer in einer sehr authentischen Art und Weise zu machen. Das heißt, meine Überlegungen, meine Strategien auch zu diskutieren, auch unter Anführungszeichen einer gewissen Konfliktkultur auszustatten oder auch zu diskutieren, auch wenn es kontrovers ist. Weil letztendlich, gerade wenn man dann ein größeres Team hat, meine direkten Mitarbeiter führen ja dann wieder Leute. Ja, das ist ja eine Kaskade. Und nach meinem Verständnis, jedes Teammitglied und jede Führungskraft, die dazwischen ist, die treffen tagtäglich viele Entscheidungen. Ja, das sind ja viele kleine Entscheidungen. Es ist ja nicht nur immer die große Entscheidung. Ne? Und wenn da das Team und die Leute verstehen, in welche Richtung es geht oder verstehen, warum man Entscheidungen trifft, auch wenn sie vielleicht unangenehm sind, dann können sie das erstens leichter akzeptieren oder verstehen und zweitens vor allem auch in ihren Tagesentscheidungen wieder mit einbauen. Ja. Wenn man natürlich, sage ich mal, den gleichen Geist hat, die gleiche Richtung hat, dann kann das mitgehen. Ja. Und insofern ist das letztendlich meine Idee von meinem Führungsstil. Das ist manchmal durchaus kontrovers diskutierbar, aber so bin ich über die letzten Jahre in Summe eigentlich ganz gut unter Anführungszeichen unterwegs und versuche das auch weiterzutragen und so in meinem Bereich zu etablieren.
Ja, kann halt mühsam sein, ne? Wenn man die Diskussion nicht nur zulässt, sondern vielleicht auch sogar bewusst provoziert, erfordert auf jeden Fall gewisses Durchhaltevermögen.
Ja, das kann durchaus intensiv sein. Vor allem, man kann sich, glaube ich, vorstellen, in der Automobilbranche ist es jetzt im Moment nicht so rosig, ja, in dem einen oder anderen Bereich. Ne? Und so eine Stresssituation erzeugt natürlich auch viele Fragezeichen bei den Leuten. Ne? Und das kann durchaus stressig sein. Da gibt es auch in meiner Karriere immer wieder mal Zeiten, wo man das intensiver diskutiert. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich immer gut damit gefahren, auch diese Diskussionen bis zu einem gewissen Maß, man kann nicht alles endlos diskutieren, ja, ist auch klar, aber bis zu einem gewissen Maß zuzulassen, auch zu fördern, auch zu hinterfragen und damit dieses Konfliktpotenzial auch auszutragen und auszuhalten. Ja. Wenn man so will, das kommt eigentlich mit der Jobbeschreibung für mich automatisch mit. Ja. Ja, das ist so, gehört dazu, ist nicht immer angenehm, ist nicht immer lustig, kostet auch manchmal ein bisschen Energie, aber all along, sage ich mal, zahlt sich's aus.
Ja, du hast ja richtig gesagt, du bist gut damit gefahren und das ist, ja, ist auch immer ein bisschen unser Ansatz zu sagen, ein Leadership-Stil muss halt erfolgsorientiert sein und auch wenn es manchmal weh tut, egal in welche Richtung, wir machen das ja nicht, weil wir nette Menschen sind, sondern weil wir erfolgreich sein wollen. Und wenn du einen Weg für dich gefunden hast, der funktioniert, dann ist das gut.
Mhm. Absolut. Und man muss ja letztendlich auch identisch bleiben. Ne? Natürlich gehört zu einer Führungskraft oder Leadership auch dazu, dass ich ein Stück weit mich von meinen Gefühlen und von meinen inneren Emotionen abkoppel. Ne? Aber letztendlich muss man trotzdem einigermaßen authentisch bleiben, weil sonst, glaube ich, dann verliert man die Wirkung nach außen. Ja.
Was ich ja in so großen Organisationen wie ZF sicherlich eine ist, immer total spannend finde, gerade wenn du sagst, du bist jetzt vielleicht nicht so der totale Directive-Typ, sondern förderst wirklich Kommunikation im Team. Wie funktioniert denn das mit globalen Teams? Also das sind ja sicherlich nicht alles Niederbayern, die bei dir arbeiten. Die werden ja unterschiedliche Hintergründe haben. Vermutlich hast du Projektteams, die über die ganze Welt verteilt sind. Und jetzt bin ich lang genug in Österreich, als dass ich weiß, dass der Culture Clash zwischen Graz und Wien ein gewaltiger ist. Und ich kann mir vorstellen, zwischen Passau und Friedrichshafen wird er auch riesig sein und zwischen all euren anderen Standorten noch viel mehr. Wie funktioniert denn Kommunikation mit globalen Teams bei dir?
Gut, du sagst das schon, der Cultural Clash ist schon zwischen Graz und Passau ziemlich groß. Ja. Also als Österreicher,
das kann ich mir vorstellen.
Als Österreicher in Bayern zu leben, da Scherz beiseite.
Hey, ich bin der Piefke in Salzburg. Also, so what?
Ja, man glaubt ja oft, nur weil die Menschen ähnlich ausschauen, dass sie die ähnliche Kultur haben. Ja. Das ist ja nicht so. Ne? Also es hat schon was. Ne? Auch Bayern ist eine andere Kultur. Oder Passau ist eine andere Kultur wie Graz. Ne? Und AVL in der Firma, in der ich lang war und Peter und ich hier lang gearbeitet haben, ist eine ganz andere Kultur wie die ZDF als großer deutscher Konzern. Ne? Und das wirkt sich natürlich auf die Tagesarbeit auch aus. Ja? Wie funktioniert das in einem globalen Team? Ich weiß nicht, ob es da so ein richtiges Rezept dafür gibt, ja. Aber ich habe auch hier in der AVL die Chance gehabt, früh in globalen Teams zu agieren. Ich war 4 oder 6 Wochen bei der AVL als junger im Betriebnehmer, bin dann schon nach Deutschland geflogen, damals zu Audi, und das war schon einmal ein bisschen eine andere Kultur. Ja, dann bin ich, glaube ich, relativ zügig 1994 einmal nach China geflogen als junger Inbetriebnehmer. Damals, ja, da waren wir noch als Europäer, ja, da ist man noch begutachtet worden, da ist man noch fotografiert worden. Ja. Ich als relativ großer Mensch, ja, da, wenn ich in der Stadt gegangen bin zwischen den Chinesen, ja, das war schon immer ein Hallo. Das heißt, ich habe relativ früh eigentlich in meiner Karriere begonnen, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen zu arbeiten, und war auch als Inbetriebnehmer dort wochenlang unterwegs. Ja. Südkorea 8 Wochen in einem Stück, also habe dort auch am Wochenende mit den Leuten, haben Ausflüge gemacht. Und was ich da schon, sage ich mal, für mich erkannt habe, ist, also grundsätzlich mal, man muss es anerkennen, es gibt andere Kulturen. Ja. Und nicht nur, weil die Menschen anders ausschauen. Also klar, Asiaten schauen anders aus als wir, sondern auch, sage ich mal, ein Amerikaner hat eine andere Kultur. Die ist durchaus ähnlich weit weg von uns oder anders wie ein Chinese oder wie ein Japaner. Oder nur, weil, sage ich mal, Asiaten ähnlich ausschauen, ist ein Japaner nicht gleich wie ein Koreaner oder ein Chinese. Ne? Und das ist einmal, glaube ich, der wichtigste Punkt, anzuerkennen und zu respektieren. Die haben eine andere Kultur, und das heißt, sie denken anders, ihre Werte sind anders, sie sind anders aufgewachsen. Das fängt an, wie sie Probleme bearbeiten. Ja, sage mal, wir in Deutsch-Österreich, wir haben einen relativ geradlinigen Weg. Ne? Wir denken erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Ja? In Asien geht es oft in Kreisen. Ja? Die umkreisen ein Problem, ja? Oder die gehen vor, zurück. Also da sind so viele wirklich grundsätzliche Unterschiede in den Denkmustern drinnen. Und wie gesagt, das Erste ist einfach anzuerkennen und nicht automatisch anzunehmen, dass die gleich denken wie wir oder dass die gleiche Herangehensweise. Und dann geht es natürlich viel darum, mit dem Anerkennen, dass das anders ist, auch versuchen zu verstehen, ja, zu hinterfragen. Warum macht sie das so? Oder erklär mir das ein bisschen. Oder auch die Kultur ein bisschen zu verstehen. Wie wachsen die Menschen auf? Ja, wie sind die Werte, die sie von ihren Eltern bekommen? Also ich diskutiere oder spreche auch gern mit den Leuten, wenn man mal so unterwegs ist. Zu einem Kundenbesuch hat man ja dann oft doch ein paar Stunden, die man gemeinsam im Auto sitzt oder im Zug sitzt oder wie auch immer, einfach mit den Leuten sprechen. Ja. Was esst ihr? Warum esst ihr das? Ja. Ich meine, in China ist das natürlich gang und gäbe. Na, das ist doch ein bisschen anders, das Essen. Und dann über so versteht man dann doch ein bisschen, warum die manche Sachen vielleicht anders gehen. Ja. Und also für mich immer so ein Paradebeispiel ist, ja, wir, sage ich mal, in Deutschland, auch in Bayern ist ja das klare, ausgesprochene Wort, ja, die klare Diskussion, harte Diskussion haben wir vorher gehabt, ganz normal, ja. Wenn ich zu einem Kollegen gehe und sage, du hast du das gemacht, sagt er, nein, ich hatte keine Zeit. Ja, okay, gut ist, ja. Mach das einmal in China. Ja, da wird dir, vor allem wenn du Vorgesetzter bist, wird dir, und du fragst deinen Mitarbeiter, einen Kollegen, du hast du das gemacht oder hast du das verstanden? Der wird nicht sagen, nein, das kann er gar nicht. Ja, weil das in deiner Sprache so gar nicht drinnen ist oder das Gesicht zu verlieren, geht gar nicht. Es gibt auch Länder, die haben das Wort Nein gar nicht in ihrer Sprache. Die sagen Ja und fangen das dann zum Umschreiben an und das ist dann eigentlich erst das Nein. Das heißt, du musst das Nein heraushören, weil du kriegst das Nein so gar nicht. Ja? Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so das perfekte Rezept dafür gibt, sondern einfach das Anerkennen, dass es da andere Kulturen gibt, möglichst Zeit zu investieren in die Kommunikation und dann halt über verschiedene Ecken versuchen, auch möglichst an die Wahrheit ranzukommen und dann halt die andere Kultur auch akzeptieren und sein lassen. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen die Herangehensweise, wie ich das versuche, in den globalen Teams umzusetzen. Ja, funktioniert nicht immer, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ja, kommt man dann oft im Nachgang raus, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ne? Aber ja, das sind so die Ansätze, wie gesagt, wie ich das versuche, dementsprechend umzusetzen.
Ich finde das persönliche Interesse an den Kulturen, das du erwähnt hast, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde auch gerne noch fast ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen, weil du hast ja wirklich sehr viel Erfahrung und ich hab selbst Teams jetzt da nicht global, aber doch in Österreich, in Deutschland, auch in Indien geführt, habe, glaube ich, auch kulturell das eine oder andere gelernt und schon etliche Fehler gemacht. Wir haben in einer meiner Firmen, obwohl sie klein war, sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten gehabt. Wir haben mehr als 15 Nationalitäten bei knapp 200 Mitarbeitern gehabt. Das war super, super spannend. Aber die Kunden waren im Wesentlichen in Mitteleuropa. Jetzt sind ja deine Kunden wirklich global aufgestellt. Deine Teams für Sales und Inbetriebnahme sind global aufgestellt, um eben genau diese kulturellen Unterschiede auch zu erkennen. Jetzt wäre es ein bisschen meine Frage. Wie nah bist denn du an diesen Teams auch wirklich, wirklich dran?
Also ganz klar, nicht nahe genug. Mhm. Also das ist, ich versuche schon zweimal, wenn es auch passt, dreimal dort zu sein. Also ich habe jetzt gerade aktuell ein Team in China, in Indien, in Amerika, in Korea haben wir einen Partner, ein sehr kleines Team in Japan. Das ist einfach von der Zeitmenge geht sich das nicht aus. Ja. Und natürlich ist es so, ich bin eine Woche dort oder mal ein bisschen länger dort. Du schaffst es nicht, nahe genug zu sein. Ja. Also auch wenn man da jetzt, wie gesagt, ja, man fährt dann einmal zum Kunden, da investiert man natürlich ein paar Stunden. Also in Summe ist es nie ausreichend. Aber natürlich, der Versuch ist da, über die Gespräche auch nicht nur mit der nächsten Führungsebene, sondern auch direkt mit den Leuten da die Gespräche zu führen und verschiedene Meinungen und Diskussionen auch zu führen. Aber in Summe ist es einfach zu wenig Zeit, die man dazu investiert, um da wirklich, wirklich überall nah genug dran zu sein. Ja.
Finde ich übrigens eine total coole und ehrliche Aussage, wenn du sagst, nicht nah genug. Und mir geht das ganz genauso. Ich versuche das auch, all unsere Standorte mindestens einmal im Jahr zu besuchen und scheitere kläglich, weil das einfach sich nicht machen lässt. Und ja, der Aufwand ist groß. Und dann ist halt tatsächlich die Erkenntnis, naja, gerade weil auch kulturelle Unterschiede groß sind, hey, ich müsste näher dran sein, aber bin natürlich auch limitiert durch meine eigene Zeit.
Naja, und dann kommt natürlich auch dazu, das darf man ja auch nicht vergessen, jetzt fühle ich mich zwar jetzt nicht so als dieser Chef unter Anführungszeichen. Aber wenn ich nach China gehe, natürlich bin ich als schon aufgrund meiner Rolle bin ich nicht Teil des Teams. Mhm. Ne? Jetzt kann ich mich natürlich so nah wie möglich geben als Mensch, aber ich bin per Definition ja schon weit weg. Ne? Und das ist natürlich, ich werde ja nie die Information kriegen, wenn ich Teil des Teams bin. Ja, und das ist auch mit der Zeit, ja, gibt es einfach eine gewisse natürliche Barriere, die jetzt, sage ich mal, in Mitteleuropa, da kannst du schon einmal eine ehrliche Meinung auch kriegen. Ne? Da kannst du es auch einmal provozieren, da kannst du einmal beim Kaffee so, jetzt gehen wir mal einen Kaffee oder gehen wir mal ein Bier trinken oder was auch immer. Man in China gehst auch essen, ja, gehört zur Kultur dazu, ja. Aber da musst du schon, sage ich mal, fast unterm Tisch dich gegenseitig trinken, dass die Leute ihre Maske runternehmen, ne. Gehört ja übrigens auch dazu in China, ne. Aber das ist einfach aufgrund der Rolle, hast du da einen gewissen Abstand, den du, glaube ich, nicht komplett auf Null setzen wirst können. Ja, das ist einfach, das ist Teil der Wahrheit.
Ja, gerade in Kulturen, die auch sehr hierarchisch organisiert sind. Ja. Ist in Asien tatsächlich häufig so. Ja, ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass man letztendlich auch immer ein bisschen Teil eines Schauspiels ist und sich dessen auch bewusst sein muss. Ne? Also das, was ich da sehe in den 3, 4 Tagen, 10 Tagen, ist sicherlich nicht repräsentativ für den Rest des Jahres. Ja.
Ist es nicht und vielleicht noch ein Punkt dazu ist, deswegen muss man auch versuchen, auch ein Teil, was ich versuche, mehrere Kommunikationskanäle aufzubauen, ja, oder mehrere Informationsquellen aufzubauen, ja, und nicht nur einer Aussage zu trauen, sondern mehrere aufzubauen, ja. Ist auch jetzt gerade ein Thema bei mir in meiner Organisation, wo wir eine kritische Situation haben, wo ich, glaube ich, im Nachgang die Kommunikationskette zu dünn gehalten habe, ja. Also das ist also ein Lessons learned. Versuche ich zwar immer, hat aber da an der Stelle nicht so funktioniert und bereue ich jetzt an der Stelle. Ja. Ist so. Gehört dazu.
Ja. Eigentlich wollten wir gar keinen intercultural Fokus heute machen, aber jetzt immer so ein bisschen abgedriftet, weil es einfach auch so spannend ist. Deswegen gibt es jetzt ein bisschen einen harten Break, aber es gibt eine Sache, die uns interessiert immer dann, wenn wir mit Leuten wie dir sprechen, die aus so einem wahnsinnig technischen Umfeld kommen. Und das ist so das Thema Diversity. Und wir hatten vor ein paar Tagen eine Podcast-Aufnahme, wo es auch so ein bisschen um die Macht der Bilder ging. Das fand ich sehr spannend, wo uns eine Unternehmerin auch darauf hingewiesen hat, hey, achtet mal auf Social Media, auf die typischen Bilder, wie sich Firmen darstellen, wenn sie ihr neues Management, ihr neues Führungsteam, was auch immer präsentieren. Da stehen nur Männer. Ja, da stehen hier und da mal rechts und links zwei Frauen, so ein bisschen als Beiwerk. Und besonders ausgeprägt ist das natürlich in technischen Unternehmen. Da würde uns halt deine Erfahrung mal interessieren. Wie ist es bei euch im Team? Wie siehst aber auch du das, ne, ganz speziell? Thema, was wir hatten, war auch, naja, Diversity ist auch Managementaufgabe. Also wenn ich daran glaube, dass das wichtig ist, dann muss ich mich halt auch drum kümmern und darf das nicht der HR überlassen. Welche Rolle spielt denn Diversity in Automotive? Brauchen wir nicht lange drum rumreden. Das ist super männlich dominiert, nehme ich an. Vermutlich auch bei ZF, oder?
Ja, also muss man ganz klar so feststellen, es ist sehr männerdominiert. Aber auch hier zum Beispiel die ZF als global agierendes und großes Unternehmen hat natürlich ihre Diversifizierungsziele. Ja, da gibt es dann auch Kennzahlen, die man sich gemeinsam auch schaut. Die werden natürlich von HR vorbereitet und so weiter. Aber in der Realität ist es nach wie vor sehr männerdominiert. Meine persönliche Erfahrung mit Frauen ist eigentlich, ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen. Ja. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, man hängt natürlich immer von Persönlichkeiten ab, ne, aber auch bei Männern hängt es ab. Aber so ein, zwei Frauen in einem Männerteam, das hat schon was, das bringt schon richtige Dynamik und dann Pep rein. Ja. Man glaubt gar nicht, wie die Männer sich dann anfangen, da gegenseitig ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen macho-mäßig, aber da merkt man, ja, die Männer versuchen immer, da geht es gar nicht um sexuelle oder irgendwelche, aber es macht mit dem Team etwas, ja, und das ist positiv, ja. Und wenn es da, sage ich mal, auch noch Persönlichkeiten sind, Frauen und Männer, die jetzt nicht mit Mann-Frau-Bildern ein Problem haben, sondern das auch durchaus, sage ich mal, positiv nutzen können, habe ich da eigentlich eine sehr positive und für das Team sehr gewinnbringende Erfahrung gemacht. Ja. Es gibt natürlich kulturell, gerade in einem globalen Unternehmen, Länder, wo das einfach schwierig ist. Ja, da haben Frauen natürlich gewisse Rollen, dort werden sie hineingebracht, aber in Europa ist das, sehe ich eigentlich überhaupt kein Thema, und auch wir haben bei uns einige Frauen, die ihren Job verdammt gut machen, das gut hineinpasst, und also ich unterstütze das auf alle Fälle, und leider gibt es zu wenig Frauen, die in diesen technischen Domänen aktiv hinein wollen. Ja. Aber wenn es da die Möglichkeit gibt, bin ich ein absoluter Freund davon. Ja.
Mhm. Ich habe auch erlebt, dass in diversen Teams, also in Teams, in denen Diversität großgeschrieben wird, auch das Thema Entscheidungen ganz anders gelebt wird und ganz anders diskutiert. Und da würde ich jetzt auf einen Punkt zurückkommen wollen, den du auch erwähnt hast, dass du natürlich allein durch deine Rolle, hast gesagt, eine gewisse Macht hast, auch entsprechende Entscheidungen treffen kannst. Und das ist so ein bisschen eines meiner Lieblingsthema als Berater, Verantwortungen und Entscheidungen bzw. Delegation. Und da gibt's ja eine ganze Reihe an Tools. Ich bin nur aufgewachsen mit der klassischen RASI, kennt ihr wahrscheinlich, oder Responsible Approval Support Information, das ist schon ein bisschen ein Urgestein, bis hin zum Delegation Board, ich weiß nicht, wer das kennt, ist ein bisschen aus der agileren Welt, ist halt ein Werkzeug, wo recht klar dargestellt wird, wer welche Entscheidungen treffen kann zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass Verantwortung und Entscheidungsbefugnis muss da irgendwo zusammenpassen. Und da zitiere ich sehr gern aus einem Führungskräfte-Coaching, das ich vor einiger Zeit gehabt habe, wo er gesagt hat, Peter, weißt, wofür ich verantwortlich bin, das ist mir schon klar. Aber was ich entscheiden darf, das ist mir eigentlich nicht klar. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist aber auch die Verantwortung nicht klar, weil das eine muss halt mit dem anderen zusammenpassen. Und das würde mich jetzt interessieren, nachdem du bist verantwortlich für mehr als 200 Millionen Euro Umsatz, verantwortlich für 800 Mitarbeiter, aber wie geht es mir das wirklich an? Auf welcher Basis werden welche Entscheidungen getroffen? Welche Entscheidungen triffst dann du? Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen ausholen kannst.
Also, naja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil das jetzt kann man natürlich aus zwei unterschiedlichen Richtungen das betrachten. Ja. Ich habe 25 Jahre in einem privat geführten Unternehmen, ja, und Peter, du kennst das, ne, die AVL, die ja sehr stark um den Professor List strukturiert ist, ne, aber in einer Mehrfachmatrix aufgesetzt ist, ne, wie da die Entscheidungen sich teilweise entwickeln und dann getroffen werden. Ne. Und jetzt auf der anderen Seite seit 8 Jahren in einem Konzern arbeitet, der sehr klar strukturiert ist. Ja. Da gibt es Zahlen, Daten, Fakten, OP-Planungen, SP-Planungen, und da ist ja relativ klar definiert, wer was entscheiden kann. Ne. Und das war schon auch eine sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen, diese zwei unterschiedlichen Welten kennenzulernen. Ja. Und natürlich ist es auch eine Frage, für was fühle ich mich verantwortlich und für was bin ich verantwortlich? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied. Ja. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, in einem Konzern relativ klar definiert. Ja, ich habe meine Zahlen unter Anführungszeichen. Ja, ich berichte einmal im Monat, berichte ich die Finanzzahlen mit meinem Finanzverantwortlichen. Punkt, das ist fertig, das ist meine Verantwortung. Hundertprozentig klar, ja. Wenn die Zahlen kommen, ist es gut. Wenn die Zahlen nicht kommen, wieso schlecht? Meine Verantwortung. Also das ist sehr digital dort. Ja. Dann geht es natürlich in viele Themen und in Personalthemen und Prozessthemen und so weiter. Und dann wird es natürlich immer mehr fuzzy, ne? Weil irgendwann ist in HR mitverantwortlich und IT mitverantwortlich und so weiter. Aber so vom Gesamtgeschäftsfeld, ja, deine Zahlen, deine Verantwortung. Ja. In der AVL mit dieser multiplen Matrix war das eher, für was fühle ich mich verantwortlich. Ja? Nicht so sehr per Organigramm gegeben, sondern eher so, ne, Business Unit und Markt, und ihr müsst euch da gemeinsam gegeneinander reiben und irgendwie kommt damit das Beste raus. Ja?
Und beides kann funktionieren, gell? Spannenderweise.
Und beides kann funktionieren. Ja? Deswegen bin ich da auch nicht so, so Anführungszeichen, so digital denkend. Ich fühle mich auf alle Fälle für die Business Unit, die ich jetzt leite, verantwortlich, und in der ZDF ist das auch sehr klar geregelt. Da gibt es die klare Solid Line und da gibt es auch Dotted Line, aber da ist es hundertprozentig klar von der Hierarchie und vom Organigramm. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Und in meinem Bereich, sage ich mal, kommt es jetzt wieder ein bisschen mit dem partizipierenden Leadership-Style zusammen. Da habe ich natürlich auch verantwortlich. Es gibt einen verantwortlich für Sales, es gibt einen verantwortlich für Mechanik, es gibt einen verantwortlich für Service und so weiter. Ja. Und grundsätzlich haben wir damit unseren gesamten Geschäftsbereich abgedeckt. Aber gerade in einem technischen, in einem Projektgeschäft, ja, kann ich das nicht immer so ganz scharf voneinander trennen und will ich auch gar nicht voneinander trennen. Sondern da geht es schon für mich, sage ich mal, ein Stück weit um das Führungsteam, dass wir als Team eine Verantwortung haben. Die Letztverantwortung liegt ganz klar bei mir. Ja, das kann ich auch nicht delegieren, aber ich erwarte schon ein Stück weit und versuche das auch zu leben, dass wir da hinter den Entscheidungen auch gemeinsam zu stehen. Ja. Deswegen auch die Diskussion, was wir schon vorher diskutiert und was manchmal mühsam ist. Weil es in einem Projektgeschäft, wo Hochtechnik entwickelt wird, oft im Zusammenspiel eben auch funktioniert. Ne? Und was mir auch vielleicht ein Stück weit aus der AVL als positive Erfahrung auch mitgenommen haben, ist eine robuste Organisation zu bauen. Ja? Wir sind alles Menschen, wir machen Fehler. Ja? Und idealerweise ist aber, sage ich mal, das Netzwerk in der Organisation so dicht, dass wenn einmal ein Fehler passiert, das nicht runterfällt. Ja, also insofern zueinander arbeiten, ja, und sagt, okay, schau, jetzt ist da ein Fehler passiert oder du hast das übersehen, aber Achtung, ich habe es aufgenommen, wir haben das hinten auch korrigiert. Ja, sage ich, perfekt, ideal. Und dazu brauche ich aber eben dieses Mitarbeiter und nicht so das 100% scharfe abgegrenzt. Ja, das macht nur der Vertrieb und keiner greift rein, oder das macht nur der Einkauf, sondern ja, jeder hat seine Verantwortung, aber auch ein Miteinander, um da die Schnittstellen eng zu halten. Und das ist auch manchmal durchaus ein bisschen anstrengend, weil manche wollen natürlich diese scharfe Abgrenzung und ich lasse dann ein Stück weit diese scharfe Abgrenzung gar nicht zu. Ja, das ist dann durchaus was anderes, sagen, ja, wer macht das jetzt? Ja, grundsätzlich du, aber jetzt schauen wir, dass das gemeinsam funktioniert. Ja. Manchmal vielleicht fast ein bisschen eine schizophrene Aussage oder eine zwiegespaltene Aussage. Aber das kommt vielleicht eben aus meinem Ansatz, dass eine robuste Organisation, wie gesagt, gerade im Projektgeschäft, Technik, hochdynamische Abwicklung, da braucht es oft einen gemeinsamen Ansatz. Und dann gibt es natürlich die 100% klaren Themen. Ja. Achtung, dein Thema, du musst das lösen. Ja. Gibt es natürlich auch. Ja. Also es ist nicht immer alles bipolar.
Ja, ich glaube, gerade im Projektgeschäft, wo auch häufig Dinge anders sind von Projekt zu Projekt, brauchst du eben auch ganz dringend diese gefühlte Verantwortung. Ne? Also wenn du so der Serienzulieferer bist, wo du sagst, die nächsten 5 Jahre muss ich halt dieses Bauteil jeden Monat 10.000 Mal rausschießen, dann wird es vermutlich darum gehen, mach deine Prozesse und deine Verantwortlichkeiten so klar wie möglich und repetier das halt einfach blind. Aber im Projektgeschäft geht es halt darum, da geht immer was schief. Ja? Also irgendwas funktioniert immer nicht so wie geplant und dann brauchst halt die Leute, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass man sich auf gut Deutsch den Arsch aufbeißt oder die Arme hochkrempelt, ein bisschen freundlicher ausgedrückt, und Freitagabend um 7 Uhr das Ding halt doch noch rettet.
Genau.
Und das, wenn du dann nur auf Organigramm, auf Dotted oder Solid Lines angewiesen bist, dann hast du halt verloren. Ne?
Richtig.
Dann sind wir wieder so ein bisschen beim People-Business.
Genau, dann hast du absolut verloren. Und das ist auch absolut so der Ansatz, dass man sagt, okay, ja, klar, es gibt Verantwortungsaufteilung, ja, aber es gibt doch ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, und dann geht es nicht um, wer hat was falsch gemacht, ne, oder dein Thema oder mein Thema. Sollte man auch diskutieren im Sinne von Lessons learned und im Sinne von Klarheit. Aber da geht es darum, schau, einmal hochkrempeln, jetzt müssen wir das Ding irgendwie über die Ziellinie bringen. Ja, und ja, wer hat Kompetenz, wer kann was tun und dann ran. An die Buletten, ne, und machen und nicht diskutieren.
Ich habe oft erlebt, wenn es in Organisationen zu starr definiert ist, wer hat welche Verantwortung, dass es einfach nicht funktioniert. Gerade wenn es dann kritisch wird, weil dann halt dann doch wieder keiner hingreift, weil es irgendwo immer den Punkt gibt, okay, die Situation haben wir jetzt noch nie gehabt, wer macht es denn jetzt? Und da ist oft ganz gut, wenn es so kleine Unschärfen gibt, auch ganz bewusst, gell?
Ganz, ganz bewusst richtig. Und so wie der Thorsten gesagt hat, es gibt natürlich Themen oder natürlich auch Geschäfte, die klarer sind. Ja. Die brauche ich nicht so verwischen. Ja. Ich komme natürlich sehr stark aus einem Projektgeschäft. Ich habe eigentlich immer meine ganze Karriere Projektgeschäft gemacht. Und es hat halt immer dann funktioniert, wenn man gemeinsam die Probleme gelöst hat. Ne. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, so wie du auch sagst, Peter, ne, das ist nicht immer einfach, ja, weil man muss das manchmal auch bewusst vielleicht diesen Graubereich reinbringen, ja, eben um keine Abgrenzung zu erzeugen, ja, ohne dass man jetzt wieder das zu sehr verwascht. Ne. Und das ist auch nicht immer schwarz und weiß und manchmal vielleicht überzieht man es in die eine Richtung und manchmal überzieht man es in die andere Richtung. Ja. Das ist ein permanentes Spannungsfeld, das man irgendwie halten muss, ohne dass es überzogen wird und ohne dass es zu wenig wird. Also das ist, wenn man so will, tagtägliches Arbeiten an der Organisation oder Arbeiten am Team oder mit dem Team und am Team. Ja.
Thomas, ich habe, als du gerade so ein bisschen beschrieben hast, wie euer Laden aufgebaut ist, weiß nicht, ob du das so bewusst gesagt hast, aber du bist jetzt auch 7 oder 8 Jahre schon da. Ich glaube, du weißt ganz gut, wie das Ding funktioniert. Du hast gesagt, okay, es ist halt ein großer Konzern, da regieren zum Teil eben auch Zahlen, Daten, Fakten. Wir wissen noch strukturierter geht's in, also noch deutscher als in Schwaben kann es eigentlich nicht sein. Ne? Und jetzt hast du ein schwäbisches Headquarter und die Burschen sind gut, die sind super strukturiert. Und jetzt habe ich aber, und ich bin ein Riesenfan all unserer Podcast-Gäste, vor ein paar Wochen die Milena kennenlernen dürfen, die uns alten weißen Männern erklärt hat, wie die Generation Z so deckt. Und das passt halt überhaupt nicht in klare Konzernvorstellungen. Ne? Da kommt eine Welle an Arbeitnehmern in unsere Organisationen, die verlangen nach Homeoffice, die verlangen nach Agilität, die verlangen nach Teilzeit, im ersten halben Jahr 30 Stunden und im nächsten halben Jahr vielleicht nur noch 20, dafür dann im Jahr drauf vielleicht 35. Wie funktioniert das in so einem deutschen, schwäbischen Konzern? Ist dafür Raum? Kannst du auch als Führungskraft so einen Raum bereitstellen?
Ah ja, schon.
Ins Schwarze getroffen, nehme ich an, okay.
Ja, und auch noch einmal herumgerührt, auch noch einmal, ja. Das sind natürlich mehrere Fragen bei einem. Also grundsätzlich haben wir für alles eine Regel. Ja, also es gibt natürlich genaue Regeln.
Da bin
Regeln.
Ich mir sicher.
Es gibt natürlich genaue Regeln und Betriebsvereinbarungen, wie man da umgehen kann. Was kann ich als Führungsteam einfordern, was kann ich nicht einfordern, ja. Auf der anderen Seite, wir sind da nicht Google. Ne? Es steht nicht bei uns in jeder Pausenecke irgendwo ein Fußballtisch oder irgendwas in der Richtung. Ne? Geht natürlich bei uns auch nicht. Ja? Auf der anderen Seite muss ich fairerweise auch sagen, ich schätze unseren Standort Passau aufgrund der Örtlichkeit massiv. Ja. Wir sind Passau ist 50.000 Einwohnerstadt, sehr universitär ausgerichtet. Ich glaube, es sind fast 10.000 Studenten dort. Heißt aber, dass wir auch ein extrem breites ländliches Einzugsgebiet haben. Ja. Aber was ich damit meine, ist, viele von den, auch nach wie vor von den jungen Mitarbeitern, die wir haben, sind aufgewachsen, wo ein Bauernhof, Großeltern oder Eltern oder vielleicht noch aktiv sind. Ne? Und das ist eine unglaublich Hands-on-Mentalität, ja? auch Arbeitsethik, die da mitkommt. Ja? Und ich würde jetzt behaupten, dass das in einer Großstadt so in der Form nicht funktionieren würde. Also ich schätze mich schon wegen dem Standort glücklich. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch diese Entwicklung dort. Ja. Und sehen wir natürlich, ja, das fängt an natürlich bei der Teilzeit teilweise, das fängt an bei Homeoffice-Themen und so weiter. Das wird mehr und mehr ein Thema und de facto, man kann nur Stück für Stück lernen, damit umzugehen. Ich bin jetzt 55, ich bin noch ein Stück weit die alte Generation aufgewachsen. Ich arbeite meine 60 Stunden plus minus. Ja. Für mich ist das ganz normal. Ja. Ich bin so aufgewachsen. Ja. Und ein Stück weit wird man da schon, sage ich mal, schon ein bisschen auch gechallenged. Ne. Was ist jetzt das normal? Ja. Sind die Halbtagesjob normal oder was ist das Normale? Ne? Und ich habe jetzt nicht so den goldenen Schlüssel dafür, wie man damit umgeht, aber es ist einfach Realität. Ja? Man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Wie gesagt, das hängt schon damit ab, wo es ist. Ja? Wie gesagt, in Passau haben wir da, glaube ich, ja relativ, sage ich mal, hohe Mentalität in der Richtung, da ist das nicht ganz so Zen, Generation Z-mäßig, ne? Also, aber das kommt punktuell natürlich immer mehr und es ist ein Wandel, der da passiert, Stück für Stück. Ja. Letztendlich hängt es aber wieder damit zusammen, wie kann ich die Menschen begeistern an der Technik, an den Produkten, die wir bauen, dass die halt dann doch vielleicht am Freitag um 16 Uhr oder um 17 Uhr da sind oder dass sie das Telefon abheben, weil halt eine Maschine irgendwo steht und sagt, okay, den Kollegen helfe ich und dann bin ich wieder dort, wo ich sage, okay, wie nehme ich die Leute mit? Ne? Bauen wir diesen Team-Spirit auf? Haben wir diesen Team-Spirit? Haben wir interessante Themen? Manchmal würde ich mir auch vom Konzern mehr Flexibilisierungsmöglichkeiten wünschen, die halt so, sage ich mal, ein sehr stark strukturierter Konzern einfach nicht gibt, ja, um der Generation Z, wenn man das so will, mehr entgegenzukommen. Also ich glaube schon, wenn man diese Flexibilisierung gibt, ich bin jetzt grundsätzlich ich habe kein Problem mit Homeoffice, ja. Ich habe nur dann ein Problem mit der Homeoffice, wenn wir die persönlichen Beziehungen verlieren, ja, weil das ist, glaube ich, so der Kleber oder die Schmiere zwischen den Leuten, gerade im Projektgeschäft. Ne? Aber da muss ich andere Mechanismen mir bringen, ja, indem Team-Events machen, einmal am Abend einmal fortgehen. Das heißt, ich brauche diese persönliche Beziehung, ich brauche diese persönliche Identifikation der Leute mit der Firma, mit dem Produkt, mit dem Geschäft. Dann kann ich viele von den anderen Themen, die vielleicht jetzt ja, dem entgegenwirken oder die, ja, wenn man nicht so oft im Büro ist, das kompensieren. Und da ist sicher, sage ich mal, gerade so ein Konzern tut sich da schwer, diese Flexibilisierungsmöglichkeiten bereitzustellen. Ne? Weil das gilt ja dann immer für den gesamten Konzern, ja, und nicht ganz so einfach. Also ist schon ein großes Spannungsfeld. Das wir haben und wo wir schon auch wir als Führungskräfte gefordert sind oder auch als Firmen gefordert sind, da die richtige Balance zu treffen. Ja, so zumindest meine Sichtweise dazu.
Mhm. Ja, spannend. Da kommen auf jeden Fall noch spannendere Zeiten auf uns zu. Und Thomas, du hast ja schon wirklich sehr, sehr viel Erfahrung und wahrscheinlich auch die eine oder andere Krise erlebt. Und gerade in der Automotive-Welt sind wir ja durchaus krisengebeutelt. Gibt es so ein konkretes Beispiel für eine Krise, die dich aber als Führungskraft wirklich geprägt hat, was du gesagt hast, da habe ich wirklich sehr viel mitnehmen können?
Also es gibt jetzt nicht so diese eine Krise. Ja. Jede Krise hat so ihre eigenen Herausforderungen. Ja. Und wenn ich jetzt zucke, 2008, 2009 Finanzkrise, dann vor ein paar Jahren Corona-Krise, dann Chip-Krise, dann Materialverfügbarkeitskrise, jetzt sind wir in der nächsten Krise. Also gefühlt sind wir eh von einer Krise, gehen wir in die nächste Krise. Ne? Und ich bin der Meinung, man wächst mit Krisen. Ja? Krise hat ja per Definition eigentlich die Eigenschaft, dass es einfach anders ist. Ne? Es irgendwas läuft aus dem Ruder oder irgendwas ist nicht mehr so, wie es normal oder wie es früher war. Ne? Jetzt, wenn man die Finanzkrise gehabt, ne, sind auf einmal die Firmen nicht mehr finanziert worden und jeder hat auf die Investitionsbremse gedrückt. Ne? Und dann musst du eigentlich einfach mit der Situation umgehen. Ja? Und du lernst natürlich jedes Mal was Neues dazu. Ja? Natürlich sind das sehr herausfordernde Zeiten, aber man baut unter Anführungszeichen deinen Baukasten an Management oder an Maßnahmenkatalog, wenn man so will, auf. Und ich sage immer, das ist wie beim Segeln, ja, oder wie beim Skifahren. Ja. Man lernt Skifahren nicht, wenn es da schöne blaue Piste immer nur runterfährst. Du musst einmal über die Buckeln drüber fahren. Oder beim Segeln, ja, du brauchst einmal einen Sturm, du brauchst einmal einen starken Wellengang. Es musst einmal alleine reisen, dass du lernst, damit umzugehen. Mhm. Ja. Und so ist eigentlich immer mein Ansatz. Ja. Okay, ja, müssen wir uns anschauen, ja. Bringen wir unsere Ideen zusammen, auch wieder wie vorher, ja, diskutieren wir das, welche Ideen gibt es, ja, und oft in einem Dialog, habe ich gar nicht dran gedacht, kommt man auf Ideen oder Maßnahmen drauf und dann muss man es probieren, schauen, was geht nicht, geht auch nicht immer alles und damit lernen umzugehen und ich glaube, in Summe lernt man immer aus den Krisen, ich habe aus den letzten Krisen gelernt. Wir werden schauen, wie wir durch diese Krise kommen, aber ich glaube, bei der letzten Weihnachtsfeier habe ich das auch zu meinen Leuten gesagt, ich vertraue eigentlich darauf, dass wir im Team die bestmöglichen Ideen haben, wie wir damit umgehen. Ja, wir haben Kompetenzen, wir haben Erfahrung, wir haben Wissen, lass uns aus dem, sage ich, Pouvoir einfach schöpfen und wir werden das Beste tun, dass wir damit umgehen und man kann ja eh nicht alles beeinflussen. Ja. Wenn jetzt kein Kunde mehr investiert und bestellt, dann kann ich mit meinen besten Möglichkeiten auch nicht dagegen anköpfen. Ja. Und es ist halt, wenn man die jetzige Krise anschaut, ist natürlich eine Krise, die wirklich aus vielen, vielen verschiedenen Themen zusammenkommt. Das ist ja nicht eine Krise. Ne. Die letzte Krise war Corona, war klar. Ja, dann war die Chip-Krise war auch klar. Ja. Also es hat immer sehr klare Krisen originären oder Ursachen gehabt und jetzt haben wir eine multiple Krise. Ne? Mhm. Das heißt, es hat keiner damit vorher noch umgehen gelernt und insofern kann man nur sagen, wir werden das Beste machen und die Besten versuchen, die besten Ideen kreieren und ja, wir werden auch aus der Krise wieder lernen. Ja? Das ist ja ein Grundprinzip der Menschen. Wir sind wahnsinnig lernfähig. Ja?
Darf ich da mal direkt einhaken, weil das jetzt ganz häufig gefallen ist und ich finde das super wichtig auch für die Art und Weise, wie man als Führungskraft, aber natürlich als Mitarbeiter auch mit Krisen umgeht. Du hast jetzt mehrfach gesagt, aus Krisen lernt man. Und es gibt ja noch einen zweiten Punkt, aus dem man wahnsinnig viel lernt und das ist schon so ein bisschen Zielgerade für heute. Man lernt ja auch sehr viel aus Fehlern. Und das ist eine Frage, die wir unseren Gästen auch immer stellen. Aus welchem Fehler hast du denn viel gelernt? Was ist denn so dein biggest fail? Gab es den als Führungskraft? Was hat Thomas Trebitsch richtig verbockt? Wo hast du hinter den Kopf gefasst und gesagt, ach du Scheiße, was war das für ein Mist?
Also,
um dann hinterher besser zu werden.
Ich wüsste jetzt nicht zu diesen einen biggest fail. Ja. Man, natürlich ist mir vieles nicht geglückt, wo ich im Nachhinein draufkomme, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber ich hätte jetzt nicht so diesen einen biggest fail. Ja. Was vielleicht ist, jetzt bin ich seit 35 Jahren in diesem Business, da sind viele Fehler passiert, ja, keine Frage. Was ich aber vielleicht habe, ist, ich bin niemand, der in der Vergangenheit hängt. Ja. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ja, die ist vorbei. Ich kann nur schauen, was ich in die Zukunft da mitnehmen kann. Und ich bin auch jemand, der schon permanent auch sich immer wieder hinterfragt, ja, also doch durchaus einmal am Sonntag am Nachmittag oder Sonntag am Abend oder Samstag am Nachmittag, wo du denkst, ich gehe mal damit um, pipapo, ja. Also ist für mich deswegen vielleicht ein laufender Prozess, der läuft, wo ich jetzt nicht diesen einen biggest fail habe. Aber so wie gesagt, auch vorher mit der Krise, auch aus den Fehlern, die passiert sind, ist das aus meiner Sicht ein kontinuierliches Lernen und schauen, was man macht. Was vielleicht noch so am ehesten die größte Erkenntnis ist, sich manchmal einfach mehr aufs Bauchgefühl zu verlassen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon, was ich vielleicht so ein bisschen so, wie gesagt, nicht biggest fail, aber der eine oder andere Fail, wo ich schon eigentlich gespürt hast das. Ja. Das war nicht ganz richtig oder das hat sich nicht richtig angefühlt, aber aus den und den Gründen hat man es ignoriert oder hat man gesagt, naja, okay, wird vielleicht schon so nicht kommen oder nein, der hat das doch auch anders gesagt. Aber also dieses Bauchgefühl, das doch da ist, das manchmal den vielleicht rationellen Themen, die dann am Tisch liegen, eher mehr Gewicht zu geben. Ja. Ob es das immer zu 100% ist, weiß ich nicht, aber das ist, sage ich mal, so was über die letzten Jahre, wenn so ein Fehler ist, dann immer wieder mal hochkommen ist. Ja, gespürt hast du das eigentlich. Ja.
Danke für das. Verantwortlich für mehr als 200 Millionen und das finde ich super zu sagen. Und trotzdem ist das Bauchgefühl wichtig. Der Bauch, der weiß mehr, als man ihm manchmal zutraut. Gell?
Tja. Manchmal.
Manchmal. Berühmte letzte Frage. Worauf ist der Thomas Drewitz besonders stolz?
Ha. Eigentlich bin ich, wenn ich sage mal, ich denke, ich habe es bis jetzt in meiner Karriere mit den Aufgaben, die ich bekommen habe, immer ganz gut geschafft. Und letztendlich bin ich auf die letzten 35 Jahre in Summe stolz. Ja. Nicht auf das eine Event, sondern einfach auf den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, dass ich noch immer authentisch bin zu dem, was ich gemacht habe, was ich sage und mich jetzt nicht hinter irgendwas verstecken muss und jeden Tag in der Früh noch in den Spiegel schauen kann und sagen, okay, das passt so. Ja, auch mit den Fehlern, die dazwischen passiert sind und die wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren passieren sind. Aber ich denke, das ist in Ordnung so für mich.
Thomas, bitte gönne mir einen Kommentar dazu. Auch 20 Jahre später schreit der Piefke in mir immer noch, wenn ich dem österreichischen Understatement begegne. Ganz gut geschafft, kann ich echt nicht stehen lassen. Also du hast in der AVL eine wichtige Rolle gehabt, eine sehr hohe Managementposition. Du hast sie jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, du hast viel mehr geschafft, als es einfach nur ganz gut geschafft. Werde ich auch immer wahnsinnig, wenn bei uns im Unternehmen Leute sagen, ich glaube, es war schon ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, es war bisher hervorragend und ich bin mir auch sicher, dass dein Weg auch weiterhin hervorragend sein wird. Hey, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung und war eine tolle Diskussion. Herzlichen Dank. Ja.
Thomas, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. War sehr cool. Tja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss.